Hallo Frau Schneider, vielen, vielen Dank, dass Sie unsere Einladung akzeptiert haben. Es ist eine Ehre, Sie hier in unserer Sendung zu haben. Und sind Sie Ärztin und Direktorin von Defend in Tübingen? Und ja, meine erste und einfache Frage ist, seit wann sind Sie in diesem Verein und was hat Sie motiviert, dabei zu sein?
Ja, ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und über den Kongo erzählen, wo ich ja seit vielen Jahren engagiert bin. Ich bin Ärztin, wie Sie richtig sagen, und seit 2007 Direktorin des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission hier in Tübingen, auch Träger der Tropenklinik Paul-Lechler Krankenhaus. Bin aber schon viel, viel länger mit Afrika verbunden, weil ich eigentlich jetzt 35 Jahre lang als Ärztin sozusagen mit dem Kontinent verbunden bin. Ich habe viele, viele Jahre dort gearbeitet in unterschiedlichen Stellen. Und immer wieder einfach mit dieser Problematik von Armut und Krankheit und im Kongo dann Armut, Krankheit und Gewalt, die da zusammenkommen. Und deshalb ist die Arbeit, die wir dort machen, eine sehr wichtige.
Ja, die FEN unterstützt verschiedene Projekte, wie Sie sagten, in Guinea, Indien, Kongo, Liberia, Malawi, Tschad. Aber im Besonderen unterstützen Sie persönlich ein Projekt in Kongo. Können Sie uns darüber erzählen, was für ein Projekt ist, seit wann begleiten Sie und die medizinische Arbeit dort und ja, wie haben Sie erfahren über das Krankenhaus von Dr. Dennis Mukwege?
Ja, das hat eine längere Geschichte. Das DFAM ist schon sehr lange mit der Arbeit von Dr. Mukwege verbunden. Eine Tübinger Ärztin, Frau Elisabeth Fries, war lange Jahre im Kongo tätig und zwar an dem gleichen Krankenhaus, wo Dr. Mukwege noch als junger Arzt gearbeitet hat, an dem Krankenhaus in Lemera. Das war vor dem Ersten Krieg, also in den 90er Jahren. Damals war er dort in Lemera an dem Krankenhaus. Frau Dr. Fries musste dann wegen des Krieges das Land verlassen. Und das Krankenhaus in Lemera, ein Missionskrankenhaus, ein kirchliches Krankenhaus, ist 1996 von den Rebellen zerstört worden und sehr viele Menschen sind umgekommen. Und es ist im Grunde fast wie ein Wunder, dass Dr. Mukwege damals nicht im Krankenhaus war, sondern in Bukavu war, als das passiert ist. Und damals hat er sozusagen das wie als eine Berufung fast gespürt, in Bukavu ein Krankenhaus für Frauen zu eröffnen. Und das hat 1999 dazu geführt, dass dieses Krankenhaus Panzi in Bukavu aufgebaut worden ist. Initial, eigentlich hatte Dr. Mukwege an eine geburtshilfliche Abteilung gedacht. Aber was passiert ist, ist, dass die erste Patientin, die er behandelt hat in diesem Krankenhaus, war eine Patientin, die vergewaltigt worden ist und mit ganz, ganz schweren Verletzungen gekommen ist. Und daraus ist diese Arbeit entstanden. Dr. Mukwege hat seit 1999, er und sein Team, muss man sagen, über 50.000 Frauen dort behandelt. Und das DFAM hat eigentlich diese ganze Entwicklung ein Stück weit mitbegleitet. Das war noch vor meiner Zeit am DFAM. Ist ja nun schon viele, viele Jahre her. Ich habe dann zu einer Zeit, da habe ich selber in Uganda gearbeitet, an der Universität, an der Makerere-Universität. Und da sind meine Beziehungen in den Kongo gewachsen. Das ist ja so das Nachbarland. Ich habe damals den Kongo besucht und einfach auch erlebt, wie viel Training notwendig ist, dass die Ärzte, die dort von der Universität kommen, oft ganz wenig praktische Ausbildung haben, dass sie mehr Ausbildung brauchen. Und so sind wir dann als DFAM da mehr und mehr eingestiegen, um diese Arbeit nicht nur im Südkivu von Dr. Mukwege, aber die gesamte Gesundheitsarbeit, die von den evangelischen Kirchen im Ostkongo gemacht wird. Und das ist ein ganz wichtiger Teil der Gesundheitsarbeit dort, die weiter aufzubauen und zu begleiten.
Und leider in Kongo, es gibt so viel Gewalt, Armut, Krankheiten und ja, es sind so verschiedene Themen, dass eigentlich eine Verbindung haben mit der Situation, no, in diesem Land ist, zum Beispiel über dieses Opfer sexuelle Gewalt, über diese Binnenflüchtlinge, Medikamentenversorgung, Ebola-Krankheit, diese Rohstoffenprobleme auch. Es sind so verschiedene, no, so Probleme, dass und ja, dass die Leute, no, dagegen kämpfen müssen oder sollten, no? Zum Beispiel können Sie über dieses Thema auch etwas uns erzählen oder ein bisschen, ja, weil Sie waren persönlich dort und vielleicht können Sie uns berichten, no, über diese Situation.
Also die Situation ist schon sehr lange sehr problematisch. Ja, deshalb hat er 1999, wir reden jetzt von 20 Jahren, dass Dr. Mukwege diese Arbeit aufgebaut hat. Und was wir erlebt haben, ist, dass diese Gewalt sich an dieser Ostgrenze hoch in den Norden gezogen hat. Jetzt waren wir in der Ituri-Region, wo wirklich massiv in den letzten Wochen, Monaten Hunderttausende von Binnenflüchtlingen in die Städte und vor allem nach Bunia, in diese Provinzhauptstadt drängen. Ich war 2018 war ich in Bunia, da gab es schon 2-3 Flüchtlingslager. Dort hat das DFAM dann Wassertürme gebaut und Bohrlöcher erstellt, damit die Zugang zu Wasser bekommen. Die medizinische Versorgung wurde übernommen für die Binnenflüchtlinge, für die Frauen, für die Kinder. Und jetzt kam eine ganz neue Welle dieses Jahr im Frühjahr mit Hunderttausenden von Vertriebenen, die vor allem aus der Region um Djugu, das ist ein bisschen weiter nördlich von Bunia. Und man hat so den Eindruck, da wird so eine ganze Region, ja, man muss fast sagen, gesäubert. Die Menschen werden richtig vertrieben. Und jeder fragt sich, ja, warum? Was treibt, wieso passiert das? Und jetzt, als wir da waren, Frau Babila und ich, wir haben viel mit vielen Menschen gesprochen, mit Kirchenleitenden, einfach versucht herauszufinden, was ist der Grund? Und immer wieder kam die gleiche Antwort, dass es da Rohstoffe gibt in dieser Region und man den Eindruck hat, man will sich Zugang verschaffen. Aber so richtig mit Namen benennen konnten die Menschen nicht, dass sie sagen, es ist der oder es ist jener. Mhm. Ganz im Gegenteil, es war oft so, die Frauen haben gesagt, die sehen alle gleich aus, wir wissen gar nicht, wer gut, wer ist böse, wer will uns schützen, wer wird uns angreifen. Und haben eben dort viele Menschen, die auch zum Beispiel in Kirchen, in Schulen einfach Unterschlupf versuchen zu finden, weil es gar keine Flüchtlingslager gibt. Zum Teil haben sie nicht mal die Plastikplane, um sich vom Regen zu schützen. Wir sind da mitten im Regenwald. Es regnet da sehr, sehr häufig und sehr heftig. Also eine ganz große Notsituation.
Sind das, im Film wird deutlich, dass das Milizen sind, die diese Gewalt ausüben. Sind das organisierte Strukturen oder sind das Milizen, die eigenständig agieren und selbst gewaltvoll tätig werden? Wie kann man sich das vorstellen?
Das Problem ist, dass das keine großen Strukturen, großen komplexe Strukturen, sondern das sind einzelne Milizengruppen, die ziemlich autark sich bewegen im Regenwald. Human Rights Watch hat einen Bericht jetzt im August herausgebracht. Congo Oublié heißt der, kann man im Internet nachlesen. Und da werden über 130 solche Gruppen auch beschrieben, die da in den unterschiedlichen Regionen in Nord-Kivu und in Ituri in der Region unterwegs sind. Es ist also nicht damit getan, irgendwo einen Kopf zu finden, sondern das sind ganz einzelne Gruppen, die auch sehr autark agieren und deshalb ist es gar nicht einfach, das auch zu kontrollieren.
Und die Regierung hat auf diese Region keinen Einfluss?
Wir haben in der Provinzregierung mit Menschen gesprochen und ich hatte schon den Eindruck, dass die sich wirklich wünschen, dass was passiert und dass die auch versuchen, was zu tun. Aber die Zentralregierung, die eigentlich die Armee befehligt, die ist weit weg. Kinshasa ist 2000 Kilometer weit weg. Und man hat den Eindruck, also die umliegenden Länder, Ruanda, Uganda, alle profitieren von diesem Chaos, das in dieser Region herrscht, weil es damit auch einen chaotischen Übergang der Rohstoffe in die Nachbarländer und damit auf den Weltmarkt gibt. Und so sieht man vor Ort viele einzelne kleine Bemühungen, aber eben keinen großen strategischen Plan, das wirklich einzudämmen. Und die Leidenden sind die Frauen, es sind die Kinder, die dann vertrieben werden und auch vergewaltigt werden.
Ja, es gibt viele Opfer, sexuelle, und für mich war es auch sehr wichtig zu erfahren, ob Sie könnte uns erzählen über dieses Projekt in Panzi Krankenhaus, ne? Weil es ist ein sehr wichtiges Projekt für die Frauen, ne? Und für die Kinder. Können Sie uns etwas darüber erzählen?
Also man muss sich das so vorstellen, dass die Menschen ja zunächst mal an die kleinen Gesundheitszentren kommen. Und wenn da festgestellt wird, dass sie eben schwere Verletzungen haben, dann werden sie weitergeschickt. Der Film zeigt auch, wie Menschen von sehr weit her kommen. Und die sind an kleineren Gesundheitsstationen erstmal aufgefangen worden, haben eine Primärversorgung bekommen und sind dann ans Pansy-Hospital weitergeschickt worden, weil sie so schwere Verletzungen haben. Im Pansy-Hospital hat Dr. Mukwege einen sogenannten One-Step-Approach entwickelt, wo er einfach den Frauen nicht nur medizinische, sondern auch psychosoziale, auch spirituelle, auch sozioökonomische Hilfe und jetzt auch legale Hilfe zukommen lassen möchte. Jetzt kann das Ganze ein Krankenhaus ja gar nicht leisten. Das ist ja eine ganz komplexe Geschichte. Und so hat sich um das Krankenhaus herum haben sich auch andere Einrichtungen entwickelt, die den Frauen dann weiterhelfen, zum Beispiel wenn sie physisch gesund sind, also nach den Operationen, wenn es ihnen besser geht, dass sie dann zum Beispiel als Näherinnen ausgebildet werden oder dass sie irgendwas lernen, mit dem sie dann auf dem lokalen Markt sich ein bisschen Geld verdienen dürfen. Weil der Film auch sehr klar zum Ausdruck gebracht hat, die Frauen wollen nicht zurück in ihre Dörfer, weil sie dort Ausgestoßene sind und weil einfach die Rebellen immer noch da sind. Und das sagt auch Dr. Mukwege immer wieder, dass es darauf ankommt, dass die Straflosigkeit unterbunden wird. Wenn Menschen über Jahre das Unrecht tun und keiner wird dafür bestraft, dann entsteht etwas in einer Gesellschaft, das hochgefährlich ist.
Vor allem die Gewalt reproduziert sich ja dann auch von Generation zu Generation. Man sieht im Film auch sehr viele Waisenkinder, die wahrscheinlich so gewaltvolle Erlebnisse auch durchgemacht haben und traumatisiert sind. Schätzungsweise nutzen das auch die Milizen, um auch zu rekrutieren bei diesen Kindern? Oder wie funktioniert das, dass diese Gewalt immer stärkere Proportionen annimmt?
Also wenn Sie sich einfach mal vorstellen, wir reden jetzt von 20 Jahren, die wir jetzt einfach in diesem Projekt am Pansy-Hospital übersehen. 20 Jahre, das ist eine Generation. Ja? Das heißt, die Kinder, die damals aus Vergewaltigung geboren wurden, die sind heute 20 Jahre alt oder auch 25. Also das ist eine ganze Generation. Und das prägt natürlich eine ganze Region. Und Sie haben völlig recht, Kinder sind hochvulnerabel, wenn die in die Teenage-Jahre kommen, dass sie dann von Milizen auch instrumentalisiert werden. Ich kenne keine Statistik und ich glaube, es gibt sie auch nicht, die wirklich etwas aussagen kann darüber, wie viele es sind. Aber man spürt es in dieser Gesellschaft. Wenn sie vor Ort sind, dann spüren sie das. Also wer durch Bukavu fährt und sieht, was sich auf den Märkten einfach auch abspielt, wie rau und roh das Klima einfach ist und wie schnell man im Verkehr ist und es ist dichter Verkehr, es gibt einen Stau und sofort hat man das Gefühl, das ist eine sehr agitierte Atmosphäre und es kommt sehr schnell zu Gewalt, dann spürt man einfach diese Auswirkungen, diese lange Auswirkungen dieses langen, langen Krieges.
Jetzt noch zurück zu den Frauen. Die Projekte, die um das Pansy-Hospital errichtet werden, sollen ja auch ihre Reintegration in die Gesellschaft fördern. Funktioniert das? Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Also, ich war sehr berührt. Ich war in der City of Joy, als ich jetzt unten war. Die City of Joy ist ein Zentrum, wo Frauen, die wirklich schwer traumatisiert sind, über 6 Monate betreut werden, einfach auch psychosozial betreut werden, damit sie wieder ein Stück zu sich selbst, zu ihrer eigenen Würde zurückfinden. Und ich war sehr beeindruckt, wie die Frauen tatsächlich dahin zurückkommen. Ich bin begrüßt worden von einer Frau, das war einfach so berührend, die war so positiv und ist dort, arbeitet als Sozialarbeiterin, hat selber vor 20 Jahren oder 10 oder 12 Jahren es jetzt war, das alles durchgemacht und hat heute so eine positive Ausstrahlung. Sie hat 3 Kinder adoptiert, weil sie selber keine Kinder mehr haben kann, bringt diese Kinder auf in einer guten Art und Weise. Und das ist einfach sehr erstaunlich, immer wieder zu sehen. Wir reden von dem sogenannten Resilienzfaktor. Wir reden davon, dass die Menschen, ja, sie haben ein Stück weit trotz dieser Gewalt etwas ganz, ganz Positives, wo sie immer wieder auch merken, nein, es geht weiter und es muss weitergehen. Und sie sind sehr positiv. Und ich denke, dass auch ihr Glaube ihnen da hilft. Das spürt man auch am Pansy-Hospital, wo das immer wieder auch für sie eine Quelle der Kraft ist, wo sie da zurückfinden und auch ein Stück zu sich finden und wieder weitermachen können. Immer wieder aufstehen und weitermachen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Und das Pansy-Hospital bietet auch, wie ich es verstanden habe, auch Austauschräume, wo die Frauen gegenseitig sich auch bestärken können, oder? Also so eine Art geschützter Raum, wo sie auch unter sich sein können und sich gegenseitig bestärken.
Das stimmt. Ist am Anfang eine sehr wichtige Sache. Also das Pansy-Hospital, das darf man sich nicht vorstellen wie ein deutsches Hospital, wo man eben in das Zimmer reinkommt und dann wird die Operation gemacht und dann geht man wieder nach Hause, sondern es ist tatsächlich ein Lebensraum für die Frauen, eine Sicherheit, so ja, ein Zufluchtsort, möchte ich mal sagen, und wo sie sich einfach auch sicher fühlen. Und da sind ja auch Sozialarbeiter aktiv, was ganz wichtig ist, sie kommen regelmäßige Mahlzeiten, sie werden gut ernährt und können da einfach auch ein Stück regenerieren, auch physisch regenerieren von dem, was sie mitgemacht haben, aber auch psychosozial. Und auch das geistliche Element spielt für den Frauen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und dann einfach auch wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Und ich denke, der Film, der stellt das auch sehr deutlich dar, wie selbst eine Schwangere, wie die ein Kind bekommt von jemandem, den sie gar nicht kennt, das sie sich nicht gewünscht hat, wie sie anfängt, einfach auch wahrzunehmen, ich möchte dieses Kind eigentlich lieben, und sich auf den Weg macht zur Annahme dieses Kindes. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Und natürlich ist es so, dass es oft Einzelfälle sind, und es braucht viel Unterstützung, viel Begleitung, dass das dann auch erfolgreich passieren kann. Nun muss man sich vorstellen, das Pansy-Hospital ist ein Krankenhaus in einer ganz großen Region. Und das DIFEM arbeitet jetzt mit der evangelischen Kirche zusammen. Und wir versuchen, die vielen kleinen Krankenhäuser, die es da in der Peripherie gibt, die stärker zu unterstützen. Jeder kennt das Pansy-Krankenhaus, das hat jetzt einen großen Namen, das ist schön und das ist gut und das muss man wirklich unterstützen. Aber es sind ganz viele Krankenhäuser, wo junge Ärzte, wirklich manchmal ist es ein Arzt, der 24 Stunden rund um die Uhr alleine da ist für die Frauen. Und ich habe einen Arzt getroffen, wir sind da auch zusammen mit Brot für die Welt involviert in der Facharztausbildung, die wir fördern. Das ist ein Gynäkologe, der hat also die Facharztausbildung bei Dr. Mukwege gemacht. Und er ist in ein Krankenhaus gegangen, nach Uvira, in eine Region, die sehr unsicher ist, mit viel Gewalt. Und er hat zu mir gesagt, nein, ich gehe dahin. Mein Kollege ist dort ermordet worden, aber das macht mir nichts aus. Ich gehe dorthin. Ich möchte den Frauen helfen. Und so sieht man, wie einfach da, man muss sich vorstellen, es ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Und es sind auch, wir hören oft die Gewalt, aber es gibt auch sehr viele positive Dinge, wo Menschen sich aufmachen und einen Unterschied machen wollen.
Weil ich habe schon gelesen, es geht auch über diese Operation von Vaginalfisteln. No? Und für mich war etwas, ehrlich gesagt, Neues. Können Sie ein bisschen erklären, was ist da? Weil viele vielleicht wissen nicht genau, was ist
Vaginalfisteln. Ja, mit den Vaginalfisteln, die entstehen manchmal nach einer Geburt, die sehr kompliziert ist und die im Dorf stattfindet und eigentlich hätte ein Kaiserschnitt gemacht werden müssen, weil das Kind vielleicht zu groß ist, nicht den normalen Weg kommen kann. Aber sie entstehen auch nach schwerer Vergewaltigung. Fistel heißt, es ist eine Verbindung zwischen zwei Organen, die normalerweise keine Verbindung haben. Also zwischen der Blase und der Scheide. Ja, das ist die vesikovaginale Fistel. Das heißt, die Frau verliert Urin, ohne dass sie eine Chance hat, das zu kontrollieren. Urin riecht. Damit kann die Frau sich eigentlich gar nicht mehr in der Gesellschaft bewegen. Und sie werden richtig, die sind richtig isoliert. Total isoliert. Und als DIFEM haben wir jetzt angefangen, junge Ärzten das zu ermöglichen, diese Operation bei Dr. Mukwege zu lernen, also in dem Krankenhaus zu lernen. Und wir haben einen Arzt, Dr. Claude in Bunia, der diese Operationen jetzt in seinem Krankenhaus anbietet. Nun muss man sich nicht vorstellen, eine Frau kommt nicht und sitzt in einem Krankenhaus und wartet darauf, ich habe eine Vaginalfistel. Das ist so sie fühlt sich so ashamed, sagen wir im Englischen. Die will gar nicht raus, weil sie einfach so sich stigmatisiert und auch diskriminiert ist, oft von ihren Ehemännern verlassen, völlig alleine. Und da machen die Kampagnen, gehen in die Dörfer, über Radio wird informiert, dass diese Operation angeboten wird und dann sammeln sie diese Frauen aus den Dörfern, bringen sie dann ins Krankenhaus und dann wird wie ein Camp. Ne? Dann werden in 3-4 Wochen werden dann ganz viele Frauen mit dieser Erkrankung operiert und die bleiben dann auch da und dann versucht man auch, sie zu resozialisieren, also dass sie wieder auf eigenen Beinen stehen können. Und da gibt es jetzt viele kleine Zentren. Das sind Krankenhäuser, wo zum Teil sind das Allgemeinmediziner oder es sind wirklich Fachärzte, Gynäkologen oder Chirurgen, die diese Operation lernen und dann anwenden, um Frauen in der Peripherie einfach da zu helfen. Und die führen sie wirklich zu neuer Würde zurück.
Im Film sieht man, dass sie auch so eine Art Krankenkassensystem entwickelt haben. Ist das auch Teil von diesem Projekt, den Frauen zu sagen, sie dürfen auch in die Krankenhäuser gehen und sich untersuchen lassen? Also diese Scham quasi ihnen wegzunehmen und zu sagen, sie haben das Recht, in die Krankenhäuser zu gehen?
Genau. Das Programm, die Organisation heißt Musaka, ist lokalisiert in Bunia, in dieser Provinzhauptstadt. Und Rose Mumbere, die man auch im Film sehr deutlich sieht, leitet dieses Projekt. Und die hatte die Vision. Sie sagt, unsere Menschen sind so arm, wenn die ins Krankenhaus gehen und müssen für alles bezahlen, das können die sich gar nicht leisten. Und dann guckt kein Arzt sie an, weil der kriegt ja nichts dafür. Und hat das entwickelt, dass sie gesagt hat, wir in den Dörfern, wir müssen da zusammenhalten. Und selbst wenn wir ganz wenig Geld einsammeln, wenn jeder ein bisschen was von dem, was er hat, dazu gibt. Und was wir erleben ist, dass diese Tatsache, ich gehöre dazu, ich habe so eine Karte und diese Karte gibt mir das Recht, Zugang zur Gesundheit zu bekommen. Das gibt den Frauen was. Man sieht das in dem Film, wie sie sich freuen, wie sie positiv sind und wie es ihnen eine neue Würde gibt. Und für uns ist das ein ganz wichtiger Ansatz, weil es ist nicht Charity, es ist nicht einfach, ich gebe dir was, sondern sie fangen selber an, auch Verantwortung zu entwickeln und Verantwortung einzubringen. Natürlich muss da viel noch dazugegeben werden und das wird auch noch ganz stark subventioniert und unterstützt. Aber es macht etwas mit einer Person, mit einer Familie, die sagen kann, wir können dorthin und dort bekommen wir professionelle Hilfe und wir müssen dann nichts bezahlen. Und deshalb ist es ein ganz, ganz wichtiger Ansatz zur Selbsthilfe. Und Rose Mumbere hat jetzt ein ganz großes Programm angefangen, das auch das DFEM unterstützt, dass sie nämlich in den Flüchtlingslagern die Frauen, die Schwangeren, die Kinder sozusagen sammelt, guckt, wer ist krank, wer braucht Untersuchung und sie in diese von der Versicherung registrierten Krankenhäuser bringt, ja, in diese Gesundheitszentren und Krankenhäuser, dann werden die da behandelt. Und die Rechnung dafür geht an die Krankenversicherung und die Frauen bekommen das, was sie möchten. Also es ist ein Ansatz, natürlich ist es ein kleiner Ansatz, aber es ist ein wichtiger Ansatz, um sozusagen ganz langsam das System aufzubauen.
Für die, die vielleicht jetzt dazuschalten, wir sprechen gerade über das Projekt unter anderem von Dennis Mukwege und von Rose Mumbere, genau. Im Kongo, um Frauen zu unterstützen, die unter anderem Vergewaltigungen erlitten haben. Jetzt noch eine Frage. Wir sprechen die ganze Zeit über den Dokumentarfilm Friedenskämpfer, Tübinger Ärztin unterstützt Nobelpreisträger in Kongo von Susanne Babila. Und im Film sieht man auch ein Flüchtlingslager in Bunia in einer Kirche. Können Sie zu der Lage in diesen Flüchtlingslagern und zu dieser Binnenflucht und den Schwierigkeiten, die diese Flucht mit sich bringt, auch noch ein paar Worte sagen?
Das ist was ganz tief beeindruckend. Das ist, als ich jetzt da war, die Binnenflüchtlinge, die Frauen, vor allem Frauen, Kinder, aber auch Männer, die aus den Dörfern flüchten, weil sie von Milizen richtig vertrieben werden. Also man, das also ist wirklich, manchmal hat man den Eindruck, das kommt einem Genozid gleich, was da im Moment gerade stattfindet. Da sind Hunderte von Binnenflüchtlingen, die wir gesehen haben, die ich erlebt habe. Und in einer Kirche in Schari waren über 100 Geflüchtete in einer Kirche. Und da haben sie schon seit 2 Monaten gelebt. Und diese Kirche hatte eben einen Raum und da waren noch ein paar Bänke, aber es war sonst einfach der Boden, der blanke Boden, auf dem sie geschlafen haben. Da war auch nicht wirklich jetzt Zugang zu Toilettensystemen und es war natürlich überhaupt nicht für Hunderte von Menschen ausgerüstet. Und als DFEM haben wir jetzt dafür gesorgt, dass in dieser Region diese Bohrlöcher gebohrt wurden, damit Zugang zu Wasser entsteht, damit ein bisschen Hygiene in diese Geflüchtetenlager reinkommt. Und es ist einfach so, dass die Stadt völlig überfordert ist, dass die Strukturen, die vor Ort sind, mit dieser ganz großen Anzahl von Geflüchteten, von Binnenflüchtlingen, die da ankommen, völlig überfordert sind. Es gibt auch Ärzte ohne Grenzen und viele andere versuchen vor Ort zu helfen, aber es sind so viele, dass es eben wirklich selbst die Basisversorgung sehr, sehr problematisch ist. Und da mittendrin versucht Rosmumbere mit ihrem Team von Musaka, wo sie vom DFEM unterstützt wird, dann auch einfach diese Basisversorgung anzubieten.
Und die Ebola-Krankheit ist präsent in diesem Lager? Oder?
Nein, nicht im Lager, aber in der Region. Also die Stadt Bunia hatte ein paar Fälle, aber jetzt schon länger nicht mehr. Okay. Also die Ebola-Epidemie war in dieser Region, ist jetzt deutlich zurückgedrängt auf eine ganz kleine Region im Nord-Kivu, in und um Beni. Mhm. Das ist die Provinzhauptstadt vom Nord-Kivu. Aber es gab einige Fälle in Bunia und deshalb hatten wir ganz große Sorge im Sommer, wenn nur ein Fall dort auftaucht, in dieser Situation, wo die Menschen so eng aufeinander leben, da kann man einfach keine Prävention mehr garantieren. Aber trotzdem auch das als Chance zu nutzen, dort Hygieneunterricht zu geben und Zugang zu Wasser zu schaffen, Zugang zu Toiletten, ist was ganz, ganz Wichtiges, um den Menschen überhaupt ein Überleben zu ermöglichen.
Was ich einen sehr schönen Moment im Film fand, war diese neue Begrüßungsform, die sie entwickelt haben, um Ebola und die Übertragung anderer Krankheiten auch vorzubeugen. Können Sie kurz beschreiben, wie diese Begrüßung
aussieht? Das war ganz kreativ, die Menschen vor Ort. Also mit der Ebola wird übertragen über Körperflüssigkeiten. Also der Austausch von Körperflüssigkeiten kann das Virus übertragen. Das heißt, keine Hände schütteln, keine Umarmungen. Aber die Menschen sind ja sehr herzlich, sie sind ja sehr offen und möchten das jetzt doch irgendwie ausdrücken. Und dann hat man angefangen, sich mit dem Ellbogen, also man begrüßt sich, man stößt sich gegenseitig mit dem Ellbogen an. Und das hat sich so ritualisiert in der Region und die machen das unheimlich gerne, auch die Kinder, einfach um die Begrüßung auch auszudrücken. Ja, wir haben jetzt Ebola, wir müssen uns schützen, aber wir machen das trotzdem.
Aber es gibt auch ein großes Problem mit den falschen Medikamenten, habe ich auch gelesen. No? Und wie kann man das, was kann man machen? No? Wie kann man schon dagegen?
So? Ja, das ist ein großes Problem, nicht nur im Kongo, das ist in allen afrikanischen Regionen, aber natürlich in einer Region, die so unkontrolliert ist wie der Ostkongo, ist es noch ein extremes Problem. Das DFEM arbeitet seit vielen Jahren in der Arzneimittelversorgung. Und zum Beispiel in Bukavu, in der Stadt, wo auch das Panzi-Hospital ist, da wurde eine Zentralapotheke von derselben Kirche, wie die Kirche, zu der auch Dr. Mukwege gehört, aufgebaut. Und diese Zentralapotheke versorgt die kirchlichen Krankenhäuser und auch andere Krankenhäuser mit Medikamenten guter Qualität. Warum? Weil sie selber ein kleines Labor eingerichtet haben, wo man dann Medikamente untersuchen kann. Das DFEM unterstützt diese Medikamentenchecks in 12 Ländern, 15 solcher Labore, die da eingerichtet wurden, sogenannte Mini-Labore. Und da können die Pharmazeuten vor Ort mit ganz wenig Technologie, das sind relativ einfache Tests, kann man rausfinden, hat die Tablette das drin, was draufsteht. Und da ist es uns jetzt schon mehrfach gelungen, Fälschungen zu entdecken. Und die werden dann in einem großen Labor geprüft. Also das kleine Labor, das reicht, um die Warnung auszusprechen. Oh, da ist was nicht ganz in Ordnung. Und dann geht das Medikament an ein großes Labor, meistens in Kenia. Dort wird es noch einmal überprüft. Und wenn da nachgewiesen ist, dass es tatsächlich zum Beispiel keinen Wirkstoff oder viel zu wenig Wirkstoff hat, dann geben wir diese Warnmeldung zur WHO weiter, wird nach Tübingen geschickt und wir geben es nach Genf weiter. Und die WHO hat dann Instrumente, dann auch diese Chargen aus dem Markt zu nehmen oder vielleicht auch jemanden zu entdecken, der das macht.
Und kann man nicht etwas, die Regierung vielleicht etwas machen, etwas, weil...
Also in einigen Ländern sind wir dabei, sind die Regierungen auch mit eingestiegen in dieses Minilab-Programm, in Kamerun zum Beispiel und in anderen Ländern. Im Kongo ist es einfach so, dass die Regierung weit weg ist. 2000 Kilometer sind eine weite Strecke für die Zentralregierung. Aber auch die Regierung, die Provinzregierungen nehmen diese Minilabs wahr und nützen unsere Zentrallabore, zum Beispiel das DCMP-Labor, um auch da sicher zu gehen, aha, da kriegen wir Medikamente guter Qualität und sie nützen das auch mit.
Okay, ich wollte schon über den Film ein bisschen sprechen, ne, das wir gestern gesehen haben. Und es geht eigentlich, wie war für Sie in Kongo mit diesem Drehteam dabei zu sein? Es war gefährlich, war für eine verschiedene Situation, habe ich ja schon erlebt.
Ja, es war schon eine ganz spannende Reise und kam ja immer auch wieder die Frage, auch vom Südwestrundfunk, ja, ist es sicher genug? Und ich habe immer wieder gesagt, wir sind unterwegs mit lokalen Partnern und ich vertraue meinen lokalen Partnern. Die kennen die Situation, sehr gut und ich kann dahin gehen, wo sie auch hingehen. Und von daher hatte ich eigentlich nie große Sorge. Aber natürlich, man nimmt diese Spannung wahr. Man spürt, was dort wirklich geschieht und dass die Menschen unter einer ständigen Angst leben. Das spürt man also, das in der Atmosphäre einfach auch deutlich sichtbar, dass das tatsächlich so ist. Und da muss man sich natürlich dann auch ein bisschen drauf einlassen. Aber wie gesagt, weil wir so im engen lokalen Partnerkontext arbeiten, habe ich keine Sorge. Ich würde jetzt in Bunia nicht eigenständig in ein lokales Hotel irgendwo gehen, dann wird man als Weiser dann auch ein Stück weit, dann ist man isoliert. Aber man ist in einer Gemeinschaft, man ist aufgehoben und da passiert einem auch nichts. Ich kann mich da voll drauf verlassen und da ist man sicher unterwegs und man bekommt auch wirklich die Information aus erster Hand. Man muss sich da nicht erst durchfragen, sondern man bekommt ersthandige Informationen. Und was Ebola angeht, war es gefährlich. Es war eine Hochrisikoregion und da mussten wir uns eben entsprechend mit Händedesinfektion und anderen Dingen schützen.
Und wir haben die Frauen, die zum Beispiel gefilmt wurden, auf das Drehteam reagiert, weil es ist schon auch eine sehr... vulnerable Situationen, in der man sie sieht, teilweise auch kurz vor oder nach der Operation von Denise Mukwege. Wie war das für diese Frauen mit diesem Drehteam? Waren sie nicht teilweise auch verschreckt von der Kamera?
Da haben wir vorher immer sehr genau, also sowohl mit den Sozialarbeitern als auch mit dem Krankenpflegepersonal im Krankenhaus oder auch mit, wer immer verantwortlich ist, die Menschen kannte. Und ich war sehr erstaunt, dass die Kamera die Menschen nicht verschreckt hat, sondern dass die Menschen ein Anliegen hatten. Im Film kommt Martha sehr deutlich raus, sie spricht auch sehr laut. Wir waren in dieser Kirche und da waren ja über 100 Menschen da. Und ich habe mit Einzelnen gesprochen und Martha wollte, dass diese Botschaft rausgeht. Sie sagt, das habe ich erlebt, das habe ich erlitten, ich möchte, dass die Welt das hört. Und ich denke, das wird auch sehr deutlich in dem Film, in den Interviews. Niemand wurde da gezwungen oder unter Druck gesetzt. Und es gab natürlich auch Frauen, die das nicht wollten und das hat man dann auch gut akzeptiert. Jeder musste natürlich einwilligen, das ist ganz klar. Aber wir haben da keine Barrieren empfunden.
El Dr. Mukwege hat schon gesagt, Heilung ist nur möglich, wo Menschen Gerechtigkeit erfahren. Und auch, er hat auch gesagt, ich hatte gehofft, dass sich mit dem Friedensnobelpreis etwas ändert, dass ich mich wieder frei bewegen kann. Aber es hat nichts verändert.
Ich glaube, beide Sätze sind ganz wichtige Sätze. Ich war dabei, als er das gesagt hat, und er war auch ein bisschen traurig dabei. Es war im August und er sagte, ich hatte gehofft, vielleicht kann ich mich wieder als freier Mann in meiner Heimat bewegen. Er lebt seit 2012 innerhalb des Krankenhaus-Compounds und das ist hochgesichert. Man hat das im Film auch gesehen mit Stacheldraht. Da, wo er wohnt mit seiner Frau, ist die UN mit einer Sicherheitspatrouille 24 Stunden rund um die Uhr da. Wenn er im OP ist, ist die Sicherheit direkt am Eingang um OP. Wenn er im Hörsaal unterrichtet, sieht man unten die Sicherheitsbeamten stehen. Er lebt tatsächlich, er kann nicht als freier Mann sich bewegen. Und das ist etwas sehr, sehr Bewegendes. Aber er hat immer wieder gesagt, ich gehe zurück, weil die Not der Frauen da ist und das ist meine Berufung. Und deshalb macht er das. Aber er hat auch eine ganz klare Botschaft. Er sagt, Heilung gibt es erst, wo es Gerechtigkeit, wo die Menschen Gerechtigkeit erfahren. Und darum geht es uns, das ist unser Anliegen, dass die Frauen Gerechtigkeit erfahren. Und er sagt, die Wahrheit muss auf den Tisch und die Menschen, die Welt muss die Wahrheit kennen, aber dann muss man auch agieren. Und wir müssen von der Betroffenheit zum Aktion kommen. Und deshalb ist unser Anliegen, auch die Politik dazu zu bewegen, genau hinzuschauen, was im Kongo passiert. Und dass wir zum Beispiel persönlich auch mit den Rohstoffen, die überall in unseren Handys drin sind, viele andere Rohstoffe, jetzt reden wir über Elektromobilität. Ja, wir brauchen saubere Elektromobilität. Ich möchte nicht auf dem Rücken von Kinderarbeit, von die in irgendwelchen Minen oder auf dem Rücken der Frauen mit einem Elektroauto durch Tübingen fahren. Und ich glaube, da haben wir eine globale Verantwortung, alle dafür zu sorgen, dass wirklich diese Welt gerechter wird. Und jetzt kommt Weihnachten auf uns zu und da denke ich, sollten wir alle darüber nachdenken, was das heißt, eine gerechte und friedvolle Welt zu haben.
Wie genau, welche Handlungsmacht hat man als Einzelner sich über diese Produkte und ihre Herkunft zu informieren, also das heißt ein bewussteren Konsumverhalten, sich anzugewöhnen und vielleicht auch Druck auszuüben auf politische EntscheidungsträgerInnen?
Genau, ich glaube, dass man einmal persönlich sich überlegen kann, bei jedem Mal, wenn man Elektronik in die Hand nimmt, brauche ich das wirklich? Und dann nachzufragen, wo kommt das denn her? Und wer bietet mir ein fair gehandeltes Handy zum Beispiel an? Oder einfach zu sagen, nein, eigentlich geht mein Handy noch ganz gut und ich kann jetzt einfach mal den Akku austauschen. Ich kann das noch ein Jahr länger gebrauchen. Ich glaube, da kann der einzelne Verbraucher schon mal sehr viel selber tun. Das DFIM hat seit vielen Jahren eine Handyaktion, die ja jetzt Baden-Württemberg weit auch vom Umweltministerium mitgetragen wird, wo man alte Handys einsammeln kann und dann wird geprüft und wenn die noch gut sind, werden die auch wiederverwendet und die man nicht mehr verwenden kann, da werden Teile der Edelmetalle werden wiedergewonnen und sie werden richtig entsorgt. Also ich glaube, wenn wir alle da unsere Schubladen mal leeren und diese Handys in diese Aktionen einbringen, dann ist das ein ganz konkreter, es ist ein ganz kleiner Schritt, aber es ist ein Schritt der Verantwortung. Dann glaube ich, dass wir als Baden-Württemberger eine ganz wichtige Aufgabe haben. Hier ist Mercedes, hier ist Robert Bosch, Bosch und andere, die hier produzieren und für den Weltmarkt produzieren. Wir müssen einfordern, dass das, was dort geschieht, fair geschieht. Dass es nicht auf dem Rücken von Frauen und Kindern passiert. Und ich glaube, da in den Dialog zu treten und auch unsere Regierung damit zu beauftragen, immer wieder in den Dialog zu treten und zu sagen, guckt mal, wo kommen eure Rohstoffe her? Und Dr. Mukwege, als er hier in Tübingen war, hat er darum gebeten, dass doch Firmen wie Bosch und andere sich überlegen, in Bukavu mal eine Produktion zu eröffnen, damit die Menschen, die da vor Ort sind, auch ein Stück zur Wertschöpfung beitragen können. Also es ist nicht der Wunsch, dem Kongo den Rücken zu kehren, sondern dafür zu sorgen, dass dort Chancen und Möglichkeiten entstehen für eine positive Entwicklung.
Und Als letzte Frage, weil wegen gestern nochmal, wegen dem Film, was haben Sie gespürt gestern nach dem Film? Was für eine Resonanz hatte der Film? Habe Sie gemerkt?
Ich glaube, ich habe eine hohe Betroffenheit gespürt. Ich glaube, ich würde jeden einladen, der uns jetzt auch zuhört, einfach mal ins Netz zu gehen, sich den Film anzuschauen. Und man spürt schon, das lässt einen betroffen zurück, weil es doch hier um eine sehr konkrete Situation, um ein konkretes Leid geht. Und ich glaube, dann war aber auch die Bereitschaft da, gemeinsam darüber nachzudenken, was können wir tun? Und ich glaube, es muss auf allen Ebenen passieren. Wir können ganz konkret helfen, indem wir die Projekte von Dr. Mukwege unterstützen, indem wir die Gesundheitsversorgung im Kongo besser machen. Dazu können wir beitragen. Da können wir ein bisschen zurückgeben von den vielen Rohstoffen, die illegal aus diesem Land herauskommen. Ein bisschen was zurückgeben und dort Menschen, die positiv wirken, wie Dr. Mukwege, wie Rose Mumbere und viele andere, die uns zu unterstützen, denen den Rücken zu stärken, dass sie das weiter tun können, dass sie ermutigt werden. Und dann sollten wir alle gemeinsam auch politisch mit unseren Abgeordneten reden, auch mit der Industrie, mit der Wirtschaft ins Gespräch kommen. Es gibt im Moment eine Lieferkettenkampagne, die läuft, wo man die Frage stellen kann, wo kommt das Coltan, wo kommt das Kobalt her und wie könnt ihr nachweisen, dass es wirklich fair gefördert wurde und fair in den Kreislauf der Wertschöpfungskette kam.
Es gibt noch die Chance, diese Film wiederzusehen in Tübingen. Wenn ja, wann und wo wäre?
Also zunächst steht er jetzt einmal online, okay. Und dann kann man ihn online anschauen. Als DFM werden wir ihn sicher wieder zeigen. Ich kann Ihnen aber leider noch kein Datum sagen. Aber gehen alle, die zuhören, gehen Sie online und einfach Friedenskämpfer eingeben und man wird den Film sofort finden.
Okay, vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich wünsche, dass wieder in Ordnung dieses Land ist.
Ganz herzlich. Merci beaucoup.
Gracias.
Thank you very much.
Merci.
Muchas gracias. Gracias.